Einen fröhlichen Vormittag, ja, unter Gottes Reden wünsche ich uns. Es ist schon gesagt worden, der Mann hat schon gesagt, wir lesen, schauen uns heute den Psalm 24 an. Der Autor dieses Psalms ist der König David, der vor circa 3000 Jahren gelebt hat. Ich möchte in der Predigt zuerst ganz kurz auf den vermutlichen Anlass eingehen, der den König David veranlasst hat, eben diesen Psalm zu schreiben. Aber dieser Psalm ist auch, und das werden wir dann auch sehen, eine Vorschau auf Jesus Christus. Und natürlich, wir sind jetzt im Jahr 2025, interessiert uns auch, was das Ganze mit uns heute zu tun hat. Vorab eine kurze Bemerkung. Ich kann jetzt nicht alle Gesichter sehen und ich weiß natürlich auch nicht, ob irgendjemand zu Hause vor seinem Bildschirm sitzt und die Übertragung anhört. Falls jemand das erste Mal da ist oder das erste Mal zuschaut, ganz herzlich willkommen, ganz große Gratulation auch zu deinem Mut, dir was vielleicht Neues anzuschauen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie dabei sind. Ich möchte aber auch eine kleine Vorwarnung aussprechen. Wir nehmen hier die Bibel als Gottes Wort und versuchen uns danach zu richten. Und das ergibt manchmal Unterschiede zu gängigen Meinungen in unserer Gesellschaft. Und das werden wir auch heute ein bisschen erleben. Ich möchte Sie einfach einladen, sich vielleicht auch einmal einen ungewohnten Gedanken anzuhören. Aber wir können gerne nachher auch darüber persönlich reden, wenn Sie das wollen. Noch etwas, wir sind hier per Du. Und ich hoffe, das stört niemanden. Ja, ich lese nach dieser Vorspann, dem Psalm 24, und vielleicht kann man da, ja, Psalm 24, ein von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern, denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund des Meeres befestigt, und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinem Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja. Sehr wahrscheinlich schreibt David diesen Psalm im Zusammenhang mit der Überführung der Bundeslade aus dem Hause Obed-Edoms nach Jerusalem. Das wird im zweiten Buch Samuel, Kapitel 6, beschrieben. Die Israeliten hatten die Bundeslade im Krieg verloren und das war die absolute Mega-Riesen-Katastrophe für sie, weil die Bundeslade war ja quasi die Gegenwart, die symbolisierte Gegenwart Gottes und die war weg. Die Feinde hatten sie erobert quasi. Katastrophe pur. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sie wieder zurückgekommen ist. Und die Israeliten hatten auch, und König David hatte auch erlebt, die Heiligkeit dieser Bundeslade. Ein gewisser Ussa hat sich ungebührlich benommen und gegenüber dieser Bundeslade und ist gestorben. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass das Haus, in dem die Bundeslade dann gelagert wurde, zwischengelagert wurde, der hat riesen Segen erlebt. Und daraufhin, wenn man gemerkt hat, und dieser Segen kommt ja dann auch in dem Psalm vor, daraufhin wird dieser Bundeslade dann nach Jerusalem mit ganz, ganz großem Aufwand nach Jerusalem transportiert quasi. David tanzt davor, ganz viele Opfer und so weiter. Und da kommt dann auch dieses Macht auf die Tore. Soweit zum vermutlichen Hintergrund für den Psalm. Wie es da schon steht, ich möchte den Psalm einteilen in drei Abschnitte. Das ist relativ logisch, kommt mir vor. Vers 1 und 2, Gott gehört alles. Das haben wir schon gehört, gell, den Gedanken. Der zweite Gedanke, wer darf zu diesem mächtigen Gott hintreten? Und der dritte Gedanke, der allmächtige Gott wird kommen. Was tun? Gott gehört alles. Anders als in unserer Gesellschaft. Kannst du eins weiterdrücken? Genau. Anders als in unserer Gesellschaft ist für David klar, dass es Gott gibt. Er hat Gottes Wirken ganz oft erlebt. In diesem Psalm betont er einen Aspekt Gottes, nämlich, dass Gott alles gehört. Das haben wir eben schon gehört heute. David war selbst ein sehr, sehr mächtiger König. Aber er weiß, er ist nichts gegen diesen Gott. Der steht gewaltig über ihm. David sieht Gott als den Herrn und Herrscher der Erde. Zwei Fragen: Warum gehört Gott alles? Und zweitens, welche Konsequenzen hat so ein Weltbild? Ich möchte auf beide nur kurz eingehen, sonst sitzen wir morgen Abend noch da. Ja, die erste Frage wird in Vers 2 beantwortet und ist ganz einfach. Gott gehört die Erde, weil er die Erde gemacht hat. Vom kleinsten Grashalm bis zum großen Elefanten, wenn junge Leute da gewesen sind, habe ich mir überlegt, ob ich sagen soll, größten Dinosaurier. Wurscht, ihr wisst, was gemeint ist, gell? Vom kleinsten Staubkorn bis zu den Galaxien. Und das steht in einem Widerspruch mit dem, was wir normalerweise hören, oder? Aus nichts, durch einen Urknall, entstand alles. Ja, wird auch in der Wissenschaft intensiv diskutiert, ob das so ist. Ich möchte darauf nicht eingehen. Ich möchte aber auf ein kleines Detail hinweisen. Da steht im Vers 2, über den Wassern gab Gott der Erde einen festen Bestand. Über den Wassern gab Gott der Erde einen festen Bestand, würden wir aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht so sagen, oder? Aber mir kommt vor, David drückt in damals verständlichen Bildern etwas aus, was heute klar ist. Nämlich, dass die Erde einerseits fest ist, andererseits im All, im Weltall dahinrauscht, ganz schwimmt sozusagen. Und diesen Widerspruch drückt David, da kommt man vor, aus. Und mich hat das fasziniert, deswegen habe ich ein bisschen nachgeschaut. Wir wissen, und ein ganz kurzer Ausflug in die Astronomie. Wir wissen, dass sich die Erde und die eigene Achse dreht. Gell? Hast du dir mal überlegt, wie schnell wir hier in Graz herumrauschen? In Graz, damit wir einmal am Tag rundherum kommen, heißt das 1000 Stundenkilometer. Ist ganz schön flott, gell? Wir wissen auch, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und das, wenn man das ausrechnet, gibt es eine Geschwindigkeit von circa 100.000 Stundenkilometer. Wir wissen auch, dass die Sonne sich in unserer Galaxie, mit unserer Galaxie dreht. Und das gibt eine Geschwindigkeit von 2,5 Millionen Stundenkilometer. Es schwimmt. Wir rasen durch die Gegend, es schwimmt alles und es ist doch fest. Das hat mich irgendwie fasziniert. Es rast durch die Gegend und trotzdem können wir Zeitung lesen im Garten und es fliegt uns nicht alles um die Ohren. Wie macht Gott das? Faszinierend, oder? Es schwimmt und ist ganz fest. Worum geht's? Es gibt eine Anziehungskraft. Gell? Ich wollte euch einen Ball mitbringen, habe ich zu Hause vergessen. Ich wollte den schleudern und an einer Schnur habe ich den festgemacht und ich wollte ihn schleudern so. Und weil er an einer Schnur festgemacht war, würde er sich um mich drehen. Gell? Ihr braucht es, ist ganz logisch. Aber die Erde hängt nicht mit einer Schnur an der Sonne. Gell? Die gibt's nicht, die Schnur. Aber es gibt diese Kraft, die Gravitationskraft. Wir wissen, dass sie da ist. Kein Mensch hat sie je gesehen. Gott hat sie gemacht. Und Gott ist unendlich viel größer wie wir. Würde Gott diese Gravitationskraft einmal kurz ausschalten, würde die Erde schnurstracks ins Weltall verschwinden und wir würden alle erfrieren. Macht Gott nicht. Aber wir sind in seiner Hand. Das hat auch schon der Amanda, glaube ich, oder wer gesagt. Wir sind gewaltig in seiner Hand. Wir sind, also ja. Und er ist der Besitzer und Schöpfer von allem. Alles schwimmt und dreht sich und doch ist es fest. Was für ein Gott, der sowas machen kann. So eine Weltsicht hat gewaltige Folgen. Das kann ich nur andeuten natürlich. Gäbe es Gott nicht, so wären wir Menschen die höchsten Lebewesen, oder? Und damit niemanden höheren verantwortlich. Aber hier steht, alles auf der Erde gehört Gott. Auch du und ich sind Besitz Gottes. Unabhängig davon, ob du das glaubst oder sie das glauben oder ob ich das glaube oder nicht. Ich glaube es. Ja. Und daher kann Gott machen mit uns, was er will. Wir sind sein Besitz. Mein Auto ist ziemlich alt, ich kriege das Pickerl nicht mehr, ich schmeiße es weg. Das kann ich machen, weil es ist mein Auto. Ja. Gott könnte das auch machen, tut es nicht, der ist anders. Dass er mit uns machen kann, was er will, das klingt bedrohlich in unseren Ohren, aber es gibt einen sehr, sehr positiven Aspekt dabei. Jemanden über sich zu haben, bedeutet einerseits, dass ich jemanden Rechenschaft schuldig bin, andererseits tiefe Geborgenheit, wenn der andere, dieser Gott, mir gegenüber positiv eingestellt ist. Die Frage nach der Beziehung zwischen Gott und uns wird ab Vers 3 behandelt. Vorher nur ein ganz, ganz kleiner Nebengedanke. Wenn die Erde nicht uns Menschen gehört, sondern Gott, dann sind wir Gott gegenüber verantwortlich, was wir mit dieser Erde machen. Und das wirft, kommt mir vor, ein sehr spannendes Licht auf die Frage vom Umweltschutz, oder? Aber das ist nur so ganz, ganz nebenbei. Wichtig scheint mir, uns bewusst zu machen, wir sind in der Hand des allmächtigen Gottes. Wir sind wirklich total abhängig von ihm. Die nächste Frage, die hier gestellt wird, wenn Gott so mächtig ist, wie nahbar ist Gott? Ist dieser Gott? Darf irgendjemand zu ihm hintreten? Genau. Und das haben wir da auf der Folie. Kleine Geschichte. Ganz zu Beginn meines Berufslebens war ich in einer Firma angestellt, Da gab es so knapp 400 Mitarbeiter und einen Firmenbesitzer. Und irgendwann, naiv wie ich damals war, habe ich gedacht, oh, da passt irgendwas nicht. Ich gehe zu dem Firmenbesitzer und sage ihm, dass er das anders machen soll. Und ich bin losgegangen. Ja, alle, die die Firmenwelt kennen, wissen, was passiert ist. Ich bin hingekommen, die Sekretärin vor dem Büro des Firmenbesitzers, und die hat mich groß angeschaut und hat mir erklärt, nein, so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach zum Firmenchef gehen. Termin und Grund und so weiter. Und hat mich wieder weggeschickt. Ich bin gescheitert. Eh klar. Sehr verständlich. Wenn es so schwierig ist, zu einem Chef über 400 Leute zu kommen, wie schwierig ist es dann, zu Gott zu kommen? Vers 4 nennt einige Bedingungen, die man erfüllen muss, um vor diesem unfassbar mächtigen und großen Gott hintreten zu dürfen. Da steht zuerst einmal, Herz und Hände müssen frei von Schuld sein. Mit anderen Worten, ich darf nie etwas gemacht haben, das falsch war. Haben deine Hände noch nie etwas gemacht, was falsch war? Hast du vielleicht schon an meinem Zorn zugeschlagen? Oder vielleicht etwas gestohlen, was nicht dir gehört hat? Oder? Und wie ist es mit dem Herz? Das Herz im biblischen Bild ist das Herz, das Zentrum des Menschen. Wir sagen ja auch im Herzen, das ist das Zentrum dann. Denken, wollen, Gefühle, alles ist da in diesem biblischen Begriff vom Herzen gemeint. Ich habe da genau unten ein paar Bibelstellen auch hingeschrieben. Ist dein Herz rein? Hast du dich schon einmal über jemanden geärgert, ihn innerlich einen Idioten genannt, vielleicht im Straßenverkehr oder sonst irgendwo? Oder kennst du unreine Gedanken? Ich schon. Und noch was, da steht noch, der keine Götzen anbetet und keinem Meineid schwört. Schwören ist ja bei uns nicht mehr so häufig notwendig. Das heißt, die meisten von uns sind nicht in der Gefahr, einen Meineid zu schwören. Aber Lügen, wie ist das mit Lügen? Oder der sogenannten Notlüge, der angeblichen Notlüge, die trotzdem eine Lüge ist. Eine Notlüge und unser Herz ist unrein. Und wie ist es mit Götzen anbeten? Das kann man auch übersetzen mit, der seine Seele nicht auf Nichtiges richtet. Der seine Seele nicht auf Nichtiges, Unwichtiges richtet. Noch eine kleine Geschichte aus meiner Arbeitswelt. Wir hatten eine Umstrukturierung und einige meiner direkten Kollegen sind befördert worden und ich nicht. Ich war fix und fertig. Wow, mir ist nichts weggenommen worden, aber mir ist nicht zusätzliche Ehre gegeben worden. Eine Nichtigkeit, oder? Und ich war weggeblasen. Es hat mich tief getroffen. Kennt ihr das? Kennst du das? Dass irgendetwas, das eigentlich eine Kleinigkeit ist, dich total gefangen nimmt, wichtiger wird als Gott und damit zum Götzen wird? So eine Haltung verhindert, dass du vor diesem allmächtigen Gott hintreten kannst. Aus meiner Sicht macht dieser Vers 4 sehr deutlich, dass keiner von uns so ist, dass er vor Gott hintreten kann. Mein Herz und meine Hände sind jedenfalls von Grund auf grundsätzlich einmal nicht frei von Schuld. Und doch können wir vor Gott hintreten. David hatte gerade wieder gesehen, wie die Bundeslade, sozusagen die Gegenwart Gottes, dem Obed-Edom Segen bringt, wo sie zwischengelagert war. Ich denke, dieser Vers 5 bezieht sich darauf. Wer hintreten kann vor Gott, der wird Segen empfangen vom Herrn. Und Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Ich habe diesen Satz, der ist unglaublich, man liest ihn so schnell. Aber Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Hier steht, Gott selbst rettet, der Allmächtige rettet seine Geschöpfe. Wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas, dass der allmächtige Herr seine Geschöpfe rettet? Wie macht Gott das? Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus und Jesus lässt sich ans Kreuz nageln und bezahlt so für unser Versagen. Jesus, der Fehlerlose, stirbt für mich und für jeden, der daran glaubt. Und deswegen kann ich sagen, ich, Christoph Ritter, habe mein Herz und meine Hände beschmutzt, massiv beschmutzt in meinem Leben. Aber ich darf trotzdem vor diesen allmächtigen Gott hintreten, weil ich glaube, dass ich durch Jesus Sterben rein, rein gewaschen bin und daher frei von Schuld bin, weil Gott selber durch seinen Sohn für mein Versagen bezahlt. Und so kann ich hintreten vor Gott und erleben, Gott, mein Retter, wird mir in Treue begegnen. Und das Angebot gilt natürlich nicht nur für mich, sondern für jeden, der das will. Jeder, der Jesus glaubt, wird Segen empfangen von diesem allmächtigen Gott. Zum Schluss dieses Abschnitts noch die Frage, woran erkennt man Gottes wahres Volk? Und das hat mich auch fasziniert, dass der König eines Volkes, der König der Israeliten, David, nicht sagt, ja, wenn ihr in meinem Volk seid, dann seid ihr die Richtigen. Nein, es wird nicht an der Volkszugehörigkeit festgemacht, auch nicht an Sündenfreiheit, sondern es geht darum, ob Gott mir wichtig ist, ob ich Gott suche. Als ich mich entschieden habe, an Gott zu glauben, habe ich nichts gewusst, wirklich von Gott. Und das ist jetzt das ist nicht vorbildlich, würde ich sagen. Aber eines weiß ich, ich wollte zu diesem Jesus. Ich wollte zu diesem lebendigen Jesus. Und er hat mich genommen. Solche Menschen werden Segen empfangen, wie es in Vers 5 heißt. Plötzlich wird die Angst vor dem allmächtigen Gott, von dem wir total abhängig sind, abgelöst von einer tiefen Vertrauensbeziehung zu diesem Gott. Gott ist allmächtig. Wir sind total in seiner Hand. Es gibt kein Entrinnen. Ehrfurcht, tiefste Ehrfurcht ist immer angesagt. Aber gleichzeitig auch tiefste Geborgenheit, wenn ich mich Gott und Jesus anvertraue. Wenn ich mich Gott nicht anvertraue, Jesus nicht anerkenne, bin ich noch immer in sein Besitz. Aber ich bin in Ewigkeit ungeborgen und getrennt von Gott. Ich darf nicht hintreten zu Gott. Gott lässt mich nicht hin zu ihm. Schauen wir weiter, Vers 3 bis 6. Da ging es darum, wer sich Gott nahen darf. Jetzt geht es einen Schritt weiter und zwar etwas eigentlich wieder Überraschendes meines Erachtens. Gott will kommen. Was ist zu tun? David hat vermutlich dieses Ereignis im Kopf, wie diese Bundeslade hinbefördert wird nach Jerusalem und er vor der Bundeslade herumtanzt und jubelt und Opfer und sie kommen näher nach Jerusalem und er schreit, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore von Jerusalem, dass wir einziehen können, dass der Herr einziehen kann. Das ist so, denke ich, der Hintergrundbild, der mächtige Gott kommt. Aber es gibt eben noch diese weitere Bedeutung, dieser Gott, der starke, mächtige Gott der Herrlichkeit, Jesus, der Sohn Gottes, wird tatsächlich wiederkommen. Ganz viele Komponisten haben diese Verse als Basis genommen, um Musik zu schreiben, die auf die Wiederkunft Gottes hindeutet. Eines kennen wir alle, ein gewisser Weisel, wie heißt der, Georg Weisel, heißt er glaube ich, Georg Weisel, ja, hat im 17. Jahrhundert, war der Pfarrer und hat dieses Weihnachtslied geschrieben, macht hoch die Tür, macht die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das kommt direkt aus dieser Stelle heraus. Es ist bezogen auf die Wiederkunft Jesu. Heutzutage ist leider dieser Aspekt, dass Jesus der allmächtige Weltenerschaffer ist, weitgehend verloren gegangen. Hier steht aber der König der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist allein ist zu wenig, es ist der König der Herrlichkeit. Der Herr stark und mächtig, mächtig im Kampf. Ich möchte dazu ein paar Verse aus Offenbarung 1 vorlesen, wo dieser König auch beschrieben wird. Ich wandte mich um, Vers 13. Und mitten unter den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen eines mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Macht wird da beschrieben. Macht. Dieser Gott, diesem Gott sollen wir den Weg ebnen, die Herzenstore aufmachen, weil er kommen wird. In Matthäus 24, Vers 27 ist beschrieben, wie Jesus wiederkommt mit einem, und wird verglichen mit einem Blitz, der über die ganze Erde geht und der überall sichtbar wird. Das ist am Ende der Tage, wo Jesus wiederkommt. Niemand kann sich davor retten. Klar, wenn der Mächtige kommt. Deswegen ist es wichtig, sich rechtzeitig bereit zu machen, solange noch Zeit ist. Wie mache ich mich bereit? Wie mache ich die Tore auf? Und dann kommt wieder was so, dieser Gott ist so unglaublich. Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht vor der Tür und klopft an und sagt, lass mich herein. Jesus will in das Leben von jedem Menschen hineinkommen, aber Jesus drängt sich nicht auf. Der Weltenherrscher kommt nicht mit der Brechstange, sondern er klopft an und fragt, lass du mich rein? Ich möchte bei dir aufräumen, Wohnung für dich machen, dir ein reines Herz und reine Hände machen. Unglaublich, oder? Was muss ich tun? Meine Herzenstür aufmachen. Das heißt an ihn glauben, glauben, dass er mein Retter ist, der mir in Treue begegnet. Wäre irgendwie dumm, oder? Diesen Gott nicht aufzumachen. Ihm nicht die Herrschaft in meinem Leben zu überlassen. Einem Gott, der mir in Treue begegnet. Warum sollten wir dem nicht sagen, Herr, mächtig im Kampf, komm herein. Und dann kommt Jesus herein, ist mit uns, lebt in uns. Und wenn wir Vertrauen geschöpft haben, dann sagt er eines Tages vermutlich, du, was ist da hinten in dem Winkel? Was ist denn da in dem Kammerl drinnen? Und vielleicht wirst du dann rot, weil du genau weißt, in dem Kammerl ist meine Lieblingssünde. Und Jesus sagt, komm, mach auf. Lass uns aufräumen. Aber er zwingt nicht, obwohl er da allmächtig ist. Und wenn wir aufgemacht haben, dann dürfen wir andere ermutigen, auch ihre Herzenstür aufzumachen, dass sie diesen Gott, ihren Retter, erleben. Gott, der Herr, wird uns in Treue begegnen. Diese Botschaft der Treue Gottes für jeden, der Jesus vertraut. Der ewigen Rettung darf unser Leben prägen und wir dürfen sie weitersagen. Wir dürfen anderen Menschen Mut machen, die Herzenstüren aufzumachen für Jesus. Und Jesus dann wohnen lassen in unseren Herzen, seine Treue, seine Führung und die Geborgenheit beim allmächtigen Gott. kennenlernen und erleben.